Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hello, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampus und nicht ganz allein.
Ich rieche Kekse.
So viel ist sicher. Dem Krümelmonster gefällt das. Das, was jetzt kommt. Vor 50 Jahren, also 1970, ist in Großbritannien ein sehr prägender Radiosender gestartet. Und zwar exklusiv in den Keksfabriken des britischen Keksfabrikanten United Biscuits. Ja, und das UBN, das United Biscuits Radio Network, das ist einfach zu schön, das hat mit seinem Einfluss nicht an den Keksfabrikgrenzen Halt gemacht, sondern es hatte darüber hinaus großen Einfluss auf den Klang des kommerziellen Musikradios. Trotzdem war nach einem knappen Jahrzehnt dann Schluss.
You are listening to the final hour in the life of UBN, the United Biscuits Network, Europe's largest industrial radio service.
UBN, the end of an era.
Das Ende einer Ära, ein Jingle aus der Abschiedssendung des United Biscuits Network, gesendet am 16. Dezember 1979. Die gesamte letzte Stunde dieses Senders ist übrigens auf Soundcloud öffentlich archiviert, können Sie da hören. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Robert Rothiffer in London über die Geschichte dieses Keksfabrikradios. Ein keksfabrikeigener Radiosender. Warum hat denn United Biscuits sich diesen Luxus überhaupt geleistet?
Ja, also wir sprechen jetzt mal von einer ganz anderen Welt, eben vor 50 Jahren. Flächendeckendes Popradio, das man überall aufdrehen konnte, gab es noch nicht. Und was es aber sehr wohl schon gegeben hatte, war also Berieselungsmusik in Fabriken. Also das, was man in Großbritannien verächtlich Muzak genannt hat. Und dass die Leute irgendwie beschwingt in den Rhythmus bringen sollte bei der Arbeit am Fließband. Aber diese Taktik, die ist ganz bald nach hinten losgegangen, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Zeit sich dann auch schon von dieser Muzak genervt gefühlt haben. Vor allem also in den 60s, zur Zeit der Pop-Explosion, hat das überhaupt nicht mehr in die Zeit gepasst. Und es gab ja auch damals einen Überschuss an Arbeitsplätzen für junge Leute. Also es ist an den Fabriksbetreibern gelegen, sich was Besseres einfallen zu lassen, um also Arbeitskräfte bei der Stange zu halten. Und daher hat United Biscuits sich diesen Radiosender einfallen lassen, der in den verschiedenen Werken der Firma sein Programm ausgestrahlt hat. Rund um die Uhr übrigens, weil auch rund um die Uhr Keks gebacken wurden. Also in Osterley und Harleston, in West- bzw. Nordwest-London, in Manchester, Liverpool und Glasgow. Tausende Menschen haben dieses Radio gehört.
Ja, tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesen Fabriken gearbeitet haben. Aber da hat der Sender ja noch nicht den Rest der Bevölkerung erreicht. Wie konnte denn dieses Keksradio so großen Einfluss ausüben?
Ja, also das erklärt sich auch aus dem historischen Kontext. Also es gab in Großbritannien, habe ich schon gesagt, keine kommerziellen Musiksender damals. Das heißt, es hatte aber in den 60er Jahren bereits sehr einflussreiche Piratensender gegeben, die vor den Küsten der britischen Insel von Schiffen aus hauptsächlich Popmusik und Werbung gesendet haben. Und die wurden dann 1967 von der Regierung abgedreht und zum Ausgleich hat die BBC damals ihren Popsender Radio One lanciert, den es ja bis heute gibt. Aber es hat dann erst bis Anfang der 70er Jahre gedauert, dass Lizenzen an Privatradios verliehen wurden, die dann auch Musik spielen durften. Und dazwischen war dann eben so eine Zeit, als es nur das United Biscuits Network als Alternative zur BBC gab. Und ich habe mit dem Londoner Musiker und Produzenten Andy Lewis, einem großen Kenner der britischen Radiogeschichte, darüber gesprochen, was eben in dieser Übergangszeit die Rolle des Radiosenders aus der Keksfabrik war.
A lot of the people that were involved in running that had been running pirate radio in the 60s. And the guy who ran.
Viele der daran Beteiligten hatten in den 60er Jahren Piratenradios betrieben. Der Chef von United Biscuits rekrutierte einen Mann vom Piratensender Radio London, um den neuen Sender aufzubauen. Das Format eines von einem DJ moderierten Musikradios war damals noch sehr neu und glamourös. Wer bei einer Firma arbeitete, die ihr eigenes Radio mit DJs hatte, konnte sich also als ein bisschen was Besonderes fühlen.
Also Andy Lewis, Experte für britische Radiogeschichte, erklärt, wie das britische Piratenradio seine Fortsetzung im Keksradio fand. Aber das, was man sich heute so unter Piratenradio vorstellt, passt ja vielleicht nicht unbedingt zur Idee von Gebrauchsmusik, die man dann zum Arbeiten hört. Was für eine Musik hat denn das Keksradio gespielt?
Ja, Also eigentlich schon Mainstream-Pop. Und ich glaube, man muss sich erst mal vor Augen führen, dass das britische Piratenradio auch ebenso ausgesehen hat. Das war nicht eine jugendkulturelle Underground-Geschichte, sondern das waren zwar illegale, aber sehr kommerzielle Unternehmen, die eine Marktlücke gefüllt haben, solange die BBC noch keinen eigenen Popsender hatte. Also das heißt, sie waren bei Jugendlichen sehr beliebt, weil sie der einzige Ort waren, wo man rund um die Uhr Pop hören konnte. Und genau diese Musik hat UBN dann auch gespielt. Allerdings interessanterweise schon mit Rücksicht auf zum Teil sehr spezifische, für die damalige Zeit durchaus ungewöhnliche Hörerwünsche, wie mir Andy Lewis erklärt hat.
It was one of the first places in Britain to regularly play music from India.
Es war einer der ersten Orte in Britannien, der regelmäßig Musik aus Indien spielte. Vor allem in Londoner Fabriken gab es viele aus Indien eingewanderte Arbeiter, die wollten indische Popularmusik und Bollywood-Soundtracks hören, die in Großbritannien kein Airplay bekamen. Das brachte einer Generation diese Musik näher und gab allen das Gefühl, dass sie Teil derselben Community waren.
Like the sound of your voice, Mr. Lewis. Also das United Biscuits Network, ne? Das hat er gesagt, hatte auch eine multikulturelle Pionierrolle. Aber wenn das jetzt alles so gut lief, wieso war es dann 1979 vorbei mit dem Keksradio?
Ja. Das ist eine gute Frage. Also einerseits hatte sich natürlich das wirtschaftliche Klima geändert. Also 1979 kommt Margaret Thatcher, es gibt überall Sparwellen. Dann natürlich die fortschreitende Automatisierung in der Keksherstellung, damit auch immer weniger Arbeitskräfte in den Fabriken, und den Robotern muss man ja keine Musik zur Motivation vorspielen. Und dann eben, wie gesagt, die Arbeitslosigkeit hat also statt wählerischen Arbeiterinnen und Arbeitern, die man bei Laune halten wollte, gab es eben Glückliche, die einen Job bekamen und dann weniger hohe Ansprüche darauf hatten, wie sie unterhalten wurden beim Arbeiten. Aber wenn man sich diesen Mitschnitt, den wir vorher erwähnt haben, auf SoundCloud von der allerletzten Stunde des United Biscuit Network anhört, dann fällt schon auch auf, dass die Musik, die da gespielt wurde 1979, vielleicht auch ein bisschen altmodisch gewirkt haben muss. Also weil 1979 auch eine Zeit war, als die Welt des Pops sich so in Nischen aufzusplittern begann und die Popcharts nicht mehr einen Konsens abgebildet haben. Also es war die Zeit, als es Post-Punk gleichzeitig mit der beginnenden Independent-Szene, aber gleichzeitig mit Disco und kommerzielle Rockmusik gab und die Anfänge des Hip-Hop und so weiter, alles parallele Blüten, und da ist es nicht mehr so leicht, dann die ganze Belegschaft zufriedenzustellen. Und abgesehen davon gab es eben zu jener Zeit dann auch schon viele Musiksender in Großbritannien, die man sich beim Arbeiten genauso anhören konnte. Da war eben das eigene Netzwerk nicht mehr wirklich notwendig. Und das Interessantere ist aber auch daran wieder, wenn wir vom Einfluss vorher gesprochen haben, dass viele der DJs, die beim United Biscuit Network begonnen hatten, dann nicht nur bei kommerziellen Sendern neue Arbeit gefunden haben und zum Teil dort sehr prominent geworden sind, sondern teilweise auch bei der BBC. Also insofern hat das Keksradio in seinem Nachlass tatsächlich kulturell sehr weite Kreise durch das britische Radiogeschehen gezogen.
Soweit unser verkrümelter Kompressor-Podcast für heute. Und weitere Popkulturkrümel gibt's ganz bequem im Abo. Abonnieren Sie den Kompressor-Podcast doch am allerliebsten natürlich über die DLF-Audiothek. Vielen Dank, und zur Belohnung gibt's keinen Keks. Das sind nämlich meine.